Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Und ich freue mich sehr, sehr doll über den heutigen Gast, Sportreporter, Sportkommentator. Und ich freue mich wirklich sehr auf die Folge und bin gespannt, über welche Themen wir uns jetzt unterhalten werden und über deine Meinung und deine Einflüsse. Dementsprechend herzlich willkommen, Florian Nass.
Danke, ich bin sehr gern gekommen und ich bin sehr gespannt, was du alles wissen willst. Themen haben wir, glaube ich, genug.
Auf jeden Fall. Werbung. Leute, ich sag's euch, wie es ist. Das Novemberwetter ist momentan mein Endgegner. Ich habe ja gerade wieder mit dem Training richtig angefangen, beziehungsweise seit 3 Wochen bin ich wieder richtig dabei. Und das Wetter macht mir zu schaffen. Es ist sehr kalt für November, wie ich finde. Und es regnet auch ziemlich oft. Und ich muss ja trotzdem irgendwie meine Stunden draußen abreißen. Dementsprechend kommt es nicht, oder ist es bis jetzt nicht nur einmal vorgekommen, dass ich irgendwie frierend unter der Dusche stand. Und auch fürs Immunsystem ist es nicht einfach. Da ist es sehr, sehr wichtig, gesund zu bleiben. Und was hilft mir dabei? Nämlich AG1. AG1 ist ein All-in-One-Supplement, bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren essentiellen Inhaltsstoffen, welche die täglichen Nährstoffbedürfnisse deines Körpers abdecken. Das hochabsorbierbare Pulver zahlt in die wichtigsten Gesundheitsbereiche ein: Immunsystem, Darmgesundheit, Energiehaushalt, Regeneration und gesundes Altern. Ich fühle mich einfach fit und gut damit. Der Kunde ist König. Sollte ein Kunde nicht mit Athletic Greens zufrieden sein, genügt eine einfache E-Mail oder ein Anruf, um das Abo zu stoppen. In den ersten 60 Tagen gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie bei Athletic Greens. AG1 ist super einfach anzuwenden. So wie ich könnt ihr AG1 ganz easy in eure Morgenroutine einbinden. Schnell gemacht und runter damit. Schon seid ihr versorgt. Außerdem ist es für alle Ernährungsformen und Diäten geeignet. Wenn du das AG1-Abo abschließt, gibt es ganz einfach eine monatliche Lieferung an deine Haustür. Das ist ja nicht mal Service, einfach ganz, ganz entspannt. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine Plan Z-Hörer und Hörerinnen. Auf athleticgreens.com/Plan Z erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurem AG1-Abo dazu. Ich sag's gerne nochmal, athleticgreens.com/Plan Z. Findet ihr aber auch wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ich bin erstmal kurz vorab sehr interessiert an dem Beruf des Sportreporters und Sportkommentators. Ich glaube, es ist auch interessant für die Hörer und Hörerinnen da draußen. Erstmal der Werdegang und wie man da hinkommt. Und dann natürlich um die verbindende Sportart, die uns beiden auch verbindet, den Radsport, werden wir, denke ich, viel reden. Aber kurz vorab, wir sitzen bei mir im Wohnzimmer und nehmen auf. Was machst du in Köln? Du bist ja eigentlich Hesse.
Das stimmt. Ich bin gebürtiger Frankfurter, habe deshalb auch so eine besondere Leidenschaft für das Radrennen am 1. Mai, das ja leider dieses Jahr ein bisschen später ausgetragen werden musste, aber besser als gar nicht. Ich hatte einen Termin hier an einer Hochschule und war da Referent. Da ging es um Sportjournalismus, gab es eine Menge Fragen. Die 2,5 Stunden gingen rum wie nix. Und da wir ja schon länger verabredet waren, war es ideal, das zu verbinden. Ich mache solche Gespräche am liebsten auch in Präsenz. Also ich gucke den Leuten ganz gerne in die Augen. Ich glaube, da entsteht einfach viel mehr. So ist das auch bei Interviews, die ich führe. Ich habe es ganz gerne, wenn man sich gegenüber sitzt.
Geht mir ganz genauso. Also wie du gesagt hast, ich hatte dich vor einer Weile schon gefragt, gesagt, ey Florian, ich hätte dich super gerne mal im Podcast dabei. Wenn du mal Zeit hast, melde dich doch einfach. Falls ich mal in Frankfurt bin oder du mal in Köln bist, dann schreiben wir uns. Und jetzt hat es endlich geklappt. Damit die Hörer dich besser kennenlernen, gibt es bei mir immer am Anfang so eine kleine Schnellfragerunde. Die ist gesponsert von Breitling und wir legen los. Wie alt bist du?
Ich bin 53.
Was machst du beruflich?
Ich bin Sportkommentator und zwar aus großer Leidenschaft. Das war immer mein Traum, den habe ich mir erfüllen dürfen.
Wo wohnst du?
Ich wohne in einem kleinen Ort nördlich von Frankfurt in der Wetterau, das heißt Obermörlen. In meiner Heimatstadt sind so gute 30, 35 Kilometer.
Würdest du sagen eher, dass du ein Stadt- oder ein Landtyp bist?
Oh, ich bin beides. Ich habe die Ruhe auf dem Land kennen und lieben gelernt inzwischen, aber mich zieht's immer in Städte. Ich bin gerne in Frankfurt, ich bin gerne in Köln, ich bin gerne in Hamburg. Ich würde mich schwer entscheiden bin ich jetzt ein Stadtmensch. Da bin ich einfach geboren und aufgewachsen, habe die Vorzüge kennengelernt, aber genauso mag ich auch die ländliche Ruhe. Das finde ich total okay.
Welche Menschen fragst du nach Rat?
Ich bin sehr sparsam im Umgang mit dem Wort Freund und Freundin. Da gibt es ganz wenige Menschen. Die frage ich natürlich nach Rat. Ich frage meine Familie nach Rat. Ich habe wunderbare Brüder, die ich gerne nach Rat frage. Sehr viel weiter würde ich das gar nicht fassen.
Sehr gut. Thema Musik. Wenn du jetzt zum Beispiel in der Zugfahrt von Köln nach Frankfurt auf der Rückreise bist und ich weiß ja nicht, was du dann machst, aber falls du Musik hörst, was würdest du anmachen?
Ich bin häufig dann noch in den 70er und 80er Jahren unterwegs. So Sachen wie Supertramp, Genesis, die Bee Gees, wenn es mal ein bisschen so Richtung Disco, obwohl ich kein Disco-Freak bin. Ich kann es ganz gern auch mal älter haben. Ich mag sehr gerne alte französische Chansons. Das ist eine Liebe, die entstanden ist während der Tour de France, als ich so als Storymacher unterwegs war. Das ist so Musik, die ich, also ich kann, es kann ruhig mal ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Ich muss nicht unbedingt die Charts hören.
Sehr interessant. Fährst du eigentlich selber Rad?
Ja, ich fahre selten, und das gleich vorweg, zu selten Rad. Ich habe ein Cannondale K3 noch im Keller stehen. Da wissen die Älteren unter uns, okay, er fährt noch mit Metall. Tatsächlich ist es so. Das Rad spielt bei mir aber immer eine besondere Rolle. Meine Eltern hatten nie ein Auto, hatten nie einen Führerschein. Und das Rad war für uns das Fortbewegungsmittel Nummer 1 in Frankfurt. Und ich bin auch mit dem Torpedo Dreigangschaltung und ohne Gangschaltung oben auf dem Feldberg gefahren. Das Rad war immer wichtig, aber es musste nicht unbedingt ein Rennrad sein. Aber ich habe ein eigenes, ja.
Und was würdest du als deine Lieblingsregion zum Radfahren bezeichnen?
Schon dort hinten, das ist im Hintertaunus, ist übrigens auch eine der bevorzugten Trainingsstrecken von John Degenkolb, der fährt öfter mal bei mir an der Haustür vorbei. Und ansonsten bin ich früher, als meine Eltern noch Urlaub gemacht haben in Oberbayern, da bin ich gerne da hinten rumgefahren, so Oberammergau rüber nach Schloss Linderhof nach Österreich, Plansee, Füssen und wieder hoch. Das waren so 80 bis 100 Kilometer. Die habe ich ganz gern da mit meinem alten Rad zurückgelegt. Aber es liegt eine Weile zurück, bin ich ganz ehrlich.
Ich habe einen sehr guten Freund oder einer meiner besten Freunde noch aus der Sportschulenzeit, Fabian Fritz, der wohnt in Frankfurt. Und da war ich öfter mal bei dem, wenn ich den besucht habe, hat mir das Training auch rund um Frankfurt eigentlich immer sehr gut gefallen. Gerade als junger Mensch war das sehr interessant, sage ich mal, dann Frankfurt in der Großstadt das zu erleben, wenn man aus Unna kommt und gleichzeitig aber auch an den Trainingstagen einfach rauszufahren. Ich glaube, wir sind mal den Vulkanradweg gefahren und
genau im Vogelsberg.
Ja, genau, und auch die Wetterau und den Taunus. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Region zum Radfahren.
Ja, hat auch eine große Radsport-Tradition und Vergangenheit. Vereine wie RV Sossenheim, früher hieß der RV Henninger Sossenheim, große Talente rausgebracht. Toni Martin ist da mal gefahren, Fabian Wegmann, Kai Hundertmark und so weiter. Wir hatten früher eine riesige Beton-Arena am Waldstadion. Dort wurden Bahnrad-Weltmeisterschaften in den 60er Jahren ausgetragen, leider abgerissen worden, weil eigentlich, finde ich, das hätte unter Denkmalschutz gestellt werden müssen. 6-Tage-Rennen der Festhalle. Ja. Also ist echt Radsport-Tradition. Die kannst du richtig greifen und zum Radfahren selbst. Und zwar nicht nur für Profis, sondern auch so für Jedermänner ist das eine coole Region, weil du beides machen kannst. Du kannst am Main entlang fahren, an der Nitter, ganz locker pedalieren, 30 Kilometer, oder kannst es auch krachen lassen im Odenwald, wo Jonas Rutsch herkommt.
Ja. Wenn du morgens aufstehst beim Frühstück, eher Kaffee oder Tee?
Immer Kaffee, ganz viel.
Bier oder Wein?
Beides.
Und hast du eine Lieblingsbar in Frankfurt, die du jetzt empfehlen kannst?
In Frankfurt gehe ich gerne in alte Apfelweinkneipen. Da gibt es mehrere davon. Ich habe nicht so die Stammkneipe, aber ich kann allen, die Frankfurt nicht so gut kennen, empfehlen, geht nicht in die City. Die City ist cool und es ist viel entstanden, auch am Main unten, aber Frankfurt ist eigentlich eine Aneinanderreihung von Dörfern. Geht nach Bornheim, geht nach Höchst, geht nach Seckbach, ja, und da in die alteingesessenen Apfelweinkneipen. Da sitzt man eng beieinander, wenn das wieder geht, hoffentlich bald. Man kommt mit den Leuten sofort ins Gespräch. Die Frankfurter sind ein bisschen schroff, sie sind nicht so locker drauf wie die Kölner. Aber wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt, dann ist es echt scheißegal, ob du einen Anzug anhast oder einen Blaumann. Das passt zueinander und das mag ich an Frankfurt sehr.
Und wenn du dann in eine Apfelweinbar gehst, trinkst du auch einen Apfelwein oder welchen Drink trinkst
du? Absolut, ich bin total der Apfelweintrinker. Mit Kumpels haben wir früher auch Apfelwein selbst zusammen gemacht, dann auf den Streuobstwiesen die Äpfel eingesammelt. Ich kenne eine wunderbare Apfelweinkälterei, liegt an einem Radweg, die Rote Pumpe in Bad Nauheim, das sage ich jetzt einfach, weil der Typ ist super und der Apfelwein ist der Hammer. Man kann eine sehr schöne Radtour machen durch die Wetterau und da muss man vorbeikommen. Da gehe ich im Sommer gerne hin.
Bist du eher ein Langschläfer oder ein Frühaufsteher?
Ich war früher der totale Langschläfer und leider irgendwie ist mir die Ruhe abhanden gekommen. Ich wache jetzt automatisch so um 7, 8 Uhr auf, aber ich stehe nicht sofort auf. Ich bin so ein Gammler. Also ich kann auch gerne in den Tag reintrödeln.
Hast du ein Lieblingsrestaurant? Das ist egal wo. Kann auch gerne in Frankfurt sein.
Nee, da habe ich tatsächlich eins in Bad Nauheim. Das ist ein Nachbarort von meinem jetzigen Heimatort. Davide ist ein Italiener, der irgendwann mal geschnallt hat, was ich eigentlich beruflich mache. Also erstmal mochten wir uns so, weil wir uns sympathisch waren. Und irgendwann hat er das mal mitbekommen. Und dann bekam er auch mit, dass ich Radsportreporter bin. Und er weiß über Pantani und er weiß über den Giro ganz, ganz viel. Und das ist toll. Also auch wenn ich mal nur Essen abhole, ich krieg dann immer erstmal noch ein Bier und Wein hingestellt und da ist noch ein Grappa hinterher und muss irgendeine Story erzählen. Das ist so ein Restaurant, wo ich gerne hingehe, wo man sich gerne austauscht und das Essen ist sowieso gut.
Hörst du eigentlich selber Podcasts?
Selten und leider, muss ich ganz ehrlich sagen, lese ich auch viel zu wenig. Ich kann mich dann mal einlassen, wenn ich so abends zu Hause hocke und lese dann mal eine Zeitung von vorne bis hinten durch. Aber ich bin, trotz allem bin ich, glaube ich, wirklich ein guter Zuhörer. Also eigentlich wäre es etwas, was zu mir passt. Aber ich baller mich mit Arbeit viel zu viel voll. Ich bin manchmal echt ein Idiot in der Hinsicht.
Und Radsport oder Fußball?
Du willst jetzt eine Entscheidung haben. Ich merk's. Meine Liebe hängt beim Radsport. Und das liegt daran, dass der Radsport ganz schwierige Zeiten durchgemacht hat und sich viele davon abgewendet haben. Und das war für mich genau das Argument, dabei zu bleiben. Es war für mich genau der Reiz, da weiterzumachen. Und das Besondere am Radsport ist der Facettenreichtum. Ja, es ist eben nicht nur die sportliche Leistung. Es ist dieses Zusammenspiel aus Kultur und Historie, aber auch die Kontakte. Der Kontakt zu euch Radsportlern ist ein anderer als zu den Fußballern. Der Zugang ist ein anderer. Man bekommt eine Telefonnummer, man kann mal schreiben, hast du mal Zeit, kann man mal eine WhatsApp schreiben und so weiter. Und das ist wichtig. Und ich mache das also alleine bei der Tour de France seit 25 Jahren. Ja, das ist eine extrem lange Zeit. Und das bedeutet, man lernt immer mehr dazu. Ich habe mich nie mit dem Gedanken getragen, mich vom Radsport zu verabschieden. Das ist mir sehr wichtig und der Sommer, der Juli im Speziellen, gehört dem Radsport und dann auch total.
Ja, ja, vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall schon mal. Jetzt wird's aber ganz fies. Radsport oder Handball?
Da muss ich ehrlich sein, Handball ist meine Leidenschaft. Das ist meine große Liebe. Ich habe mein Leben lang eigentlich Handball gespielt. Mhm. Ich komme aus einer Handballerfamilie. Ich habe das auch leistungsmäßig, also höherklassig betrieben, Handball. Es ist ein sehr dichter, enger Sport. Es ist ein sehr fairer Sport, ein sehr harter, aber ein sehr fairer. Man geht nie in Feindschaft auseinander. Stattdessen sitzt man auch in der Bundesliga noch im Kabinengang zusammen. Das hat mir sehr gefallen. Ich bin da einfach sozialisiert worden. Der Handball hat mir eine Menge gegeben. Ja. Aber ich finde es schön, nicht festgelegt zu sein auf eines. Ja, also nur Radsportkommentator, nur Handballkommentator, nur Fußballreporter, das wäre mir, ich will nicht sagen zu wenig, aber das bereichert mein Berufsleben ungemein.
Glaube ich dir. Noch zwei Fragen. Du hast gerade schon gesagt, dass du wenig liest, aber oder zu wenig liest.
Zu wenig. Wenn ich ein Buch finde, gerne so Krimi-Zeug, Jan Segers, sowas, dann lege ich es auch nicht mehr weg. Dann ist es in 2 Tagen auch durchgelesen. Ja, ich kenne auch sämtliche Asterix auswendig. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt die Hochliteratur ist, aber ich kann mich auf Buchstaben schon einlassen. Ich lese unglaublich gern Zeitung. Hintergründiges, lange Artikel, kann ich mich super drauf einlesen. Also es ist nicht so, dass ich gar nichts lese.
Nee, ich hatte nur die Überleitung benutzt, um dich nach einer Buchempfehlung zu fragen, dass du sagst, irgendwie das Buch, Top-Buch, kann ich empfehlen.
Also ich öffne mein Herz jetzt ganz weit. Ich liebe Literatur über Eisenbahn. Ich bin ein totaler Eisenbahnfreak. Das liegt sicherlich auch an unserer Familiengeschichte, dass wir eben kein Auto hatten. Alles musste mit der Eisenbahn gemacht werden. Jede Fahrt in Urlaub, Eisenbahn. Ich liebe Eisenbahn. Ich freue mich immer, wenn ich einen Anschluss finde und kann irgendwo hinfahren, auch dienstlich. Eisenbahnbücher gibt's eben auch über stillgelegte Strecken, so ein Kram, so ein Zeug lese ich halt auch. Und dann so Krimis von Jan Segers, die spielen in meiner Heimat in Frankfurt. Die kann ich sehr empfehlen. Die fesseln mich total, aber nicht nur in Frankfurt, aber auch spielen die. Das ist so eine Literaturempfehlung. Und dann bin ich echt so ein Sachbuchtyp. Auch Sportbücher, sporthistorische Sachen über die Tour de France, über den Radsport im Allgemeinen, über Biografien von Leuten. Das fasziniert mich sehr.
Biografien bin ich voll bei dir, das geht mir ganz genauso. Letzte Frage der Schnellfragerunde. Gib uns doch gerne nochmal eine Film-Dokumentation, Serienempfehlung, wo du sagst, das hat mich begeistert, egal ob das jetzt auf Netflix war oder in der ARD-Mediathek, wo auch immer. Hast du da irgendwas?
Es gibt viele Dokumentationen, bei denen vielleicht viele sagen, was soll denn das? Also ich sage jetzt keinen konkreten Titel, weil er mir auch gar nicht einfällt, aber weil ich das selbst so mag, Leute, Menschen zu beobachten, Menschen zu begegnen. Ich finde, man kann durchaus aus einem Almsen eine 30-Minuten-Doku machen und er schüttet die ganze Zeit Milch und Käse zusammen. Das finde ich total gut, Menschen zu beobachten. Sowas finde ich gut. Bei Sportdokumentationen, ich mochte schon sehr die Höllentour. Ja. Die Höllentour war für mich ein Film, den ich mir immer am Vorabend der Abreise der Tour de France reingezogen habe, um mich einzustimmen. Die Musik von Till Brönner fand ich den absoluten stimmt. Wahnsinn. Das ist selten so passende Musik gesehen. Das ist etwas, was mich total fasziniert. Es gab in Sachen Handball ein Filmprojekt, Projekt Gold. Das war noch vor dem Sommermärchen 2007 war der Handball, die Handballgeschichte, aber sie war ganz anders angelegt, nicht als Riesen-Doku fürs Kino. Das hat mir auch sehr imponiert, da so drauf zu setzen. Ich bin selbst gerade an der Dokumentation dran und porträtiere gerade ein kleines, junges Tischtennistalent, die ist jetzt 11 Jahre alt und mache eine Langzeitdokumentation über die, obwohl ich von Tischtennis außer Rundlauf nichts weiß. Aber Menschen zu begegnen, mich damit zu beschäftigen, sie zu begleiten auf ihrem Weg, finde ich total interessant. Ja. Deswegen ist das auch so eine kleine Nische, in die ich auch manchmal so reinrutsche.
Voll, finde ich auch sehr interessant. Da kann ich gleich einhaken, weil ich momentan, wenn ich zu Hause, weil das Wetter nicht so gut war in letzter Zeit, auf der Rolle gefahren bin, habe ich mich mit der FC Bayern München Doku auf Amazon, die habe ich mir angeschaut oft und habe mich entertainen lassen. Und obwohl ich natürlich Borussia Dortmund Fan bin und habe mich das einfach interessiert. Und ich muss echt neidlos anerkennen, dass diese Dokumentation sehr, sehr gut ist und der Verein und vor allem auch die Menschen im Verein, also es ist wirklich eine gute Doku, finde ich einfach. Also
total, total. Und ich glaube, uns faszinieren ja diese Einblicke, diese Hintergründe.
Genau.
Da, wofür die anderen, ich sag mal so, wie bei der Tour de France, da gibt's ein Schild, Route Barrée, da ist Feierabend. Ja, und die Einblicke auf der Strecke zu euch, hinter die Kulissen, auch wenn es jetzt durch Corona weniger geworden ist, genau das zu vermitteln, das ist super. Und das ist natürlich in dieser Doku, die du gerade angesprochen hast, genial gelungen. Ja.
Finde ich auch. Das war die Schnellfragerunde. Jetzt starten wir richtig in den Podcast. Was ich mich eigentlich gefragt habe, zuallererst, schaust du eigentlich privat auch Radrennen? Also wenn jetzt Radrennen nicht auf der ARD übertragen werden, auf eure Sport als Beispiel,
ja,
in Radrennen schaust du auch.
Ja, klar. Ich gucke nicht jede Etappe vom Giro, da bin ich ehrlich, aber also die Monumente gucke ich mir selbstverständlich an. Ja. Vielleicht nicht die komplette 4-stündige Übertragung, aber da gucke ich rein. Ich bin nicht nur im Fernsehen dabei, natürlich schaue ich auf den relevanten, wichtigsten Dingern rein, ob das Radsport-News sind, Cycling-News und so weiter. Ich schaue mir regelmäßig, fast täglich die Ergebnisse an während der Saison. Was steht bei Pro-Cycling-Stats, weil sie einfach unheimlich schnell sind. Klar, also ich finde das wäre eine Todsünde, wenn man sich nur auf die Tour konzentriert und geht dann mit einem Kaltstart in die erste Etappe rein. Das mache ich nicht. Aber es ist schwierig und deswegen ist die Frage total berechtigt. Weil ich muss das Gleiche natürlich beim Handball tun, ich muss das Gleiche beim Fußball tun und dann gibt's irgendwann fast schon so einen Info-Overkill.
Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, lass uns ein bisschen zu dem Thema kommen, Sportreporter werden, Sportkommentator werden. Du hast es gerade schon angesprochen, du hast selber Handball gespielt. Das würde mich erstmal interessieren. Ich habe gelesen, du hast 2 Brüder, hast selber professionell auch in all möglichen Auswahlmannschaften gespielt. Wie kam es dazu? Wie bist du zum Handball gekommen und wie professionell war das? Wie lange hast du Handball gespielt? Erklär doch mal.
Alle 3 Brüder haben Handball gespielt und ich bin der Jüngste. Und irgendwann wollte ich halt einfach nicht mehr zum Kinderturnen. Ja? Da war ich damals 8 in unserem Verein in Frankfurthausen, gab es nur eine C-Jugend. Das heißt, da musstest du eigentlich 12 Jahre alt sein, 13 Jahre. Ich war aber 8 und ich habe trotzdem so lange genervt, bis ich da mit durfte. Und dann bin ich als 8-Jähriger dahin und ich habe dann noch nicht meine Tore gezählt, sondern ich habe da gezählt, dass ich überhaupt mal einen Ball bekommen habe. Und so habe ich angefangen und ich habe dann 6 Jahre lang in dieser C-Jugend gespielt, bis ich dann doch ziemlich gut war. Ich bin diesem Verein sehr lange treu geblieben. Das war vielleicht ein kleiner Fehler. Ich hätte viel früher den leistungssportlichen Gedanken verfolgen müssen. Bin trotzdem Hessen-Auswahlspieler geworden und dann auch südwestdeutscher Auswahlspieler, hatte eigentlich auch das Versprechen vom damaligen Bundestrainer, ich werde Jugendnationalspieler. Das hat er mir in Duisburg in der Sportschule wieder versprochen. Ich habe ihn dann später mal daran erinnert, aber konnte sich nicht erinnern. Ich habe es dann hochgeschafft, sehr früh mit 17 in der dritten Liga zu spielen. Das war dann auch so ein bisschen meine Heimat, bin dann zum Zweitligisten gewechselt. Ich hätte es, glaube ich, packen können in der Bundesliga, aber ich habe sehr früh einen folgenreichen Brief geschrieben, per Karo-Abreißblock, handschriftlich, an den damaligen Sportchef des Hessischen Rundfunks und wollte von dem wissen, da war ich 20, wie wird man Sportreporter? Die Frage ist mir eigentlich nie beantwortet worden, aber die fanden das scheinbar so interessant, dass einer auf Karo-Abreißblock, handschriftlich, drei Seiten sich vorstellt und sagt, ich möchte Sportreporter werden, aber ich weiß nicht wie. In der Schule hat mir die Berufsberatung damals gesagt, so in der 10. Klasse, mit dem Zeugnis, gar nicht.
Ja.
Weil deine Noten sind so scheiße, schminkt dir das ab. Als Sportreporter bist du nicht. Das hat mich total demoralisiert in dem ersten Moment, aber zum Glück bin ich dran geblieben. So, und dementsprechend früh, weil ich durfte mich dann vorstellen beim Hessischen Rundfunk mit dann 21 und bin bis heute da geblieben. Also völlig verrückte Geschichte, dass ich meine handballerische Karriere dann hinten angestellt habe. Hab das dann so in der vierten Liga, Oberliga dann noch tiefer ausklingen lassen, obwohl ich dann wirklich noch total fit war. Aber als ich 10 war, war für mich klar, ich will Sportreporter werden und nicht Lokführer und Feuerwehrmann, sondern ich will Sportreporter werden. Ich habe natürlich nie gedacht, dass ich irgendwann mal live vor ganz vielen Millionen Menschen frei spreche, weil es für mich ein Horror war, an der Schultafel vorne zu stehen und ein Referat zu halten. Das war für mich das Schrecklichste. Deshalb wollte ich eigentlich schreibender Journalist werden. Ich wollte zur Zeitung.
Ja.
So bin ich dann doch beim Fernsehen und beim Radio gelandet. Und dann kamen viele, viele Zufälle zusammen. Irgendwann ist es natürlich kein Zufall mehr. Irgendwann wirst du ja auch bewertet, ob du das kannst oder nicht kannst. Oder Leute bewerten das für dich, weil sie die Funktion haben. Also es ist ein ziemlich skurriler Einstieg gewesen, so früh dort anzufangen im Medium Fernsehen. Meine erste Tour war 1997 beispielsweise.
Die erste von Ulle.
Und mein erster Arbeitstag war diese Etappe nach Andorra Akalis. Ich habe mich nämlich in dem Jahr abgewechselt mit dem heutigen Sportchef des Saarländischen Rundfunks, mit Uli Fritz. Wir waren damals die ersten Storymacher bei der Tour. Vorher waren nur Live-Reporter, Jürgen Emich und Herbert Watterhaut und Hagen Bosdorf bei der Tour, oder früher Werner Zimmer. Und wir waren die ersten, die so Hintergrundberichte gemacht haben. Porträts. Über deinen Vater habe ich ja die vielen Porträts auch gemacht. Und als ich den ersten Arbeitstag dort hatte, fuhr Jan Ullrich in das gelbe Trikot und das war Wahnsinn. Das hat Deutschland umgedreht. Ja. Sowas habe ich nie wieder erlebt. Mich hat's auch total mitgerissen und ich war ein Neuling da. Ich konnte mir unter der Tour de France, aus dem Fernsehen kannte ich, das habe ich alles geguckt, 77, Didi Thurau, Frankfurter, ja, fährt da im gelben Trikot rum. Wir haben als Jungs bei uns im Block alle uns gelbe T-Shirts gekauft, ja, und haben Tour de France gespielt. Also ich hatte da schon eine Verbindung, aber ich konnte mir nicht vorstellen, was da abgeht. Und das war der Hammer. War Wahnsinn.
Ja. Ja, dann lass uns da gerne noch ein bisschen später in dieser Folge drüber reden. Ich glaube, bin mir sicher, dass das super spannend wird. Aber als ich mich vorbereitet habe auf die Folge, habe ich genau das gelesen, dass du 1990 dann an der Goethe-Uni in Frankfurt angefangen hast, Sportwissenschaften zu studieren. Und dann im selben Jahr, oder ich weiß nicht genau, im selben Jahr auf jeden Fall bist du dann freier Mitarbeiter beim HR geworden. Und ich habe das so gelesen, dachte mir so, hey, wie wird man ein freier Mitarbeiter beim HR einfach so? Deswegen total inspirierende Geschichte, glaube ich, auch für alle, die das jetzt hier hören. Das ist auch meine Erfahrung, dass man Dinge einfach machen sollte oder sie einfach selber irgendwie sein. Also es ist mal so ein, klingt so wie so ein Kalenderspruch, aber man muss einfach, glaube ich, manchmal sein Schicksal in die eigene Hand nehmen und das irgendwie probieren, weil einem so, es wird einem nicht geschenkt.
Absolut, ja, und sich nicht abbringen lassen. Deswegen habe ich die Geschichte mit der Berufsberatung erzählt. Ja. Genauso vorher war ich 16, bin ich zur Frankfurter Rundschau gefahren und in unserer Schule gab es keine sogenannten Berufspraktika. Also man musste kein Berufsschulpraktikum machen. Mich hat das aber interessiert. Und dann bin ich mit dem Fahrrad hingefahren zum Eschenheimer Tor und da war damals die Niederlassung der Frankfurter Rundschau und bin dahin und habe gesagt, ja, ich möchte mich vorstellen für ein Praktikum. Und dann hat die da unten am Empfang gesagt, ja, wie haben Sie einen Termin? Sag ich, nö, ich will ja einfach nur da hoch. Jetzt so geht's nicht. Ich kam dann doch dahin, weil der Ressortleiter dann gesagt hat, ja, kommen Sie mal vorbei, wenn Sie mal hier in der Nähe sind. Sag ich, nee, ich bin ja schon da, ich stehe hier unten am Empfang, aber ich darf nicht weiter. Ja, und so bin ich dann 6 Wochen zur Frankfurter Rundschau gekommen und habe da Artikel geschrieben über Minigolf und Galopprennen in Frankfurt und so ein Zeug. Wie gesagt, da war ich 16. Dann habe ich einen der bekanntesten deutschen Radsportjournalisten kennengelernt, nämlich Helmer Bohlsen. Wirklich so ein Radsportpapst, der wusste, so wie Herbert Watterott, alles. Ja. Und ein ganz netter, freundlicher Mensch, der mich an die Hand genommen hat. Und der hat mir zum Abschied danach den 6 Wochen gesagt, bleib mal dabei, bleib mal beim, das ist was, das liegt dir, Sportjournalismus. Da ging es noch gar nicht um Radsport. Ja. Und das hat mich zum Beispiel unheimlich ermutigt.
Und dann hast du beim HR sozusagen, die haben dich da eingeladen, du wurdest da angenommen. Und
ja, es war so im Prinzip so, ich sollte erstmal, schauen Sie sich das mal an. Mhm. Schauen Sie uns mal über die Schulter, ob das überhaupt dem entspricht, was Sie wollen, was Sie suchen. Und es war so, Sie suchten einen Redaktionsassistenten, eigentlich suchten Sie einen Boten, ja, der die Kassetten von A nach B trägt, aber der vielleicht auch mal, damals waren das ja noch so Telex, so zum Abreisen, da gab es noch keine Computer in der Redaktion. Einer, der einschätzen kann, aha, da und da ist das und das sportlich passiert, das ist relevant, das ist wichtig, das ist unwichtig, das ist keine Mülleimer. So, also schon einer, der sich für das Metier total interessiert und nicht irgendwie so einen Nebenjob sucht, ja, so als Bote, sondern der vielleicht perspektivisch da reinpasst. Und deswegen war das für mich eine super Chance. Und 1993 war ich 25, durfte ich dann mein erstes Handballspiel kommentieren. Das war natürlich insofern gut, weil ich mich im Sport perfekt auskannte. Und 98, das ist jetzt ein kleiner Sprung, habe ich die Rad-WM in Falkenburg kommentiert. Mhm. Und das war so ein scheiß Wetter. Das Rennen war langsam, logischerweise gar kein Vorwurf an die Fahrer. Die Übertragung hat 8 Stunden gedauert. Und da habe ich gemerkt, boah, ey, was da dahinter steckt.
Ja.
Und ich bin da mit einer Startliste und ein paar Porträts reingegangen. Heute hätte ich vor 8 Stunden keine Angst mehr, überhaupt nicht. Sondern das wäre ein Ansporn, mich gut vorzubereiten. Aber da habe ich gemerkt, das ist ja Wahnsinn.
Ja, ja, ja.
Wahnsinn. Also es
8 Stunden füllen ist schwierig.
Yes. Ja, und muss ich dir nicht sagen. In 8 Stunden passiert nicht auch nicht dauernd was. Ne?
Ja, nee, auf keinen Fall. Aber wie ist das denn? Du bist dann da hingekommen und wie du sagst, du hast dann erstmal angefangen als Bote zu arbeiten und dann arbeitet man sich so hoch und dann wie passiert das, dass jemand zu dir sagt, okay, jetzt darfst du dein erstes Handballspiel?
Vorher machst du natürlich viele kleine Beiträge. Da wurde mal eine Kassette auf den Tisch geworfen und sagt, hier, da ist der Matchball von Steffi Graf drauf, die spielte damals ja noch Tennis. Mhm. Mach da mal 30 Sekunden draus.
Okay.
Da war ich natürlich sehr aufgeregt. 30 Sekunden waren für mich damals wie eine Dokumentation heute. Ja. Die Stimme klang ganz anders, die klang total verängstigt. Und wenn ich diese Beiträge aus meiner Anfangszeit raushole, würde ich sagen, ey, wer hat mich jemals ein zweites Mal dran gelassen an das Mikro? Das klingt so angstvoll, das bin gar nicht ich.
Ja.
Und du merkst eigentlich erst, wenn eine Reporterin oder ein Reporter angekommen ist, da wo er hin sollte, wenn er on air genauso klingt wie im normalen Leben. Ja, du darfst dich nicht verkünsteln, sondern im Idealfall klingst du so, wir uns gegenüber sitzen. Das ist nicht immer machbar, weil du hast ja auch gegen eine Kulisse anzusprechen und Emotionen kommen dazu und so weiter. Ja, also es waren kleine Beiträge und dann ein Live-Spiel, dann Olympische Spiele 96 in Atlanta waren meine ersten Spiele und dann die Tour und das war natürlich dann eine faszinierende Zeit. Ja, jedes Jahr die Tour, viele, viele Höhen, mitreißende Geschichten, viele Downs, 98 brutal, aber schnell die Vielfalt, ja, also nicht festgelegt zu sein. Später, wenn wir dann auf Live-Kommentar noch kommen, da halfen natürlich auch ein paar Zufälle, ja, denn da waren Leute dabei, die hätten eigentlich nicht so früh am Mikrofon aufhören müssen, aber sie waren dann plötzlich nicht mehr da und plötzlich war eine Lücke frei.
Ja,
bin ich halt dann rein.
Krass, nee, weil das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil heutzutage bist du ja im Fußball unterwegs, im Handball noch, im Radsport vor allen Dingen natürlich auch, wie sich das so herauskristallisiert, auf welche Sportarten man sich fokussiert, also ob einem einfach gesagt wird, okay, du bist jetzt Kommentator für diese Sportart oder ob man da schon auch, also wie jetzt bei dir, ich meine, wenn du selber Handball gespielt hast und hast ein riesen Grundwissen, dann liegt das ja nahe, aber ja, also wie kamst du dann zum Beispiel zum Radsport und zum Fußball auch?
Also beim Radsport war es so, 96, die Tour war ja aus deutscher Sicht mit dem Sieg von Bjarne Riis, aber Telekom war natürlich vorne wahnsinnig vertreten und dann war klar, die Weichenstellung, die 97er Tour wird in der ARD anders abgebildet. Größer, umfangreicher Randberichterstattung. Und da hat mich mein Chef Jürgen Emich damals gefragt, ja, haben Sie da Interesse, wenn Sie da mitkommen? Ich, ja, klar, Logo. Ja, so, und das war der Einstieg. Und dann wurde das Tourteam immer größer, bis Anfang der 2000er Jahre. Wir fahren ja dann mit ZDF, die kamen 2000 wieder zurück und stiegen mit ein in die Berichterstattung. Waren wir vor Ort mit 120 Leuten, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Wir sind da in Wahnsinn. 100er Stärke dahin gefahren und haben aber auch wirklich über alles berichtet. Das war der Hammer. Bevor überhaupt das Live-Bild lief, haben wir schon 1,5 Stunden Vorberichterstattung gemacht, aber wirklich über alles. Ja. Rückblick auf den Vortag, oh, mach mal 12 Minuten. Ey, Wahnsinn, heute machst du 1,30. Und dann war ich in diesem Team drin und dann Live-Berichterstatter zu werden, da half mir sicherlich die Erfahrung vom Handball. Mhm. Dass die Entscheider wussten, also reden kann er schon mal. Ja, der hat keine Angst vor der stundenlangen Übertragung. Das trauen wir ihm zu. Er hat sich ein gewisses Fachwissen angeeignet über die Jahre bei der Tour und im Radsport. Ich habe nie behauptet, dass ich der totale Radsport-Experte bin. Und ich fühle mich heutzutage sehr wohl an der Seite auch von Fabian Wegmann. Ich kann immer sagen, erklär mir eure Welt.
Ja.
Ja, ich bin natürlich versucht, alles so gut und so richtig wie möglich zu machen. Und natürlich über die Jahre entsteht auch ein gewisses Fachwissen oder auch die Möglichkeit, Sachen einzuschätzen. Aber ich werde nie behaupten, Leute, ich habe auch auf dem Bock gesessen. Ja, und ich würde, der soll mal runterschalten. Das wirst du von mir nie hören. Und ich werde auch nie einen Sportler als Versager titulieren. Dazu war ich selbst Sportler. Ja. Ich weiß, was es heißt, hart zu trainieren für den Erfolg und dass keiner absichtlich verliert oder einfach, ja, er hat oder sie hat dann einfach mal einen scheiß Tag. Ja. Aber so abstempeln, scheiße, Daumen runter, das mag ich generell nicht.
Also ich muss auch sagen, das sage ich nicht nur, weil wir uns jetzt gegenüber sitzen, aber dass ich dir immer sehr, sehr gerne zuhöre. Ich würde sogar sagen, dass du mir, glaube ich, mein Lieblingssportreporter bis hin überhaupt gibt. Also ich glaube, genau das kommt bei mir als Zuhörer da auch immer an, dass du irgendwie so sehr menschlich bei der Sache bist, was ich immer sehr gut fand. Und also über die nur mal so als Kompliment an der Stelle. Und also ich habe, also wir haben ja auch zum Beispiel die Übertragung jetzt von der letzten Etappe der Deutschlandtour gemacht. Und da habe ich natürlich auch drüber nachgedacht im Nachhinein, weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich habe gedacht, eigentlich ist es so ein kleiner, also es ist echt so, diesen Expertenjob zu machen. Das ist, eigentlich muss man wirklich, so wie ich, der jetzt selber noch aktiv ist, mir fällt das natürlich super leicht, weil ich gegen all diese Radfahrer, die da im Fernsehen sind, ich erkenne die ja irgendwie, wie der die Pedale tritt oder wie der den Helm auf hat oder an irgendwelchen, ich sag jetzt mal an einem Tattoo oder was auch immer, weiß ich direkt, ah klar, das ist der von dem Team. Und selbst bei Fabi Wegmann, der einen super Job macht als Experte, ich glaube, das ist so schwierig, wenn du mal 5 Jahre raus bist und nicht mehr aktiv gegen die ganzen Jungen fährst. Also mir geht es ja selber so, wenn ich in eine neue Saison starte und die jungen Fahrer kommen hoch, die irgendwie im ersten Jahr Profi sind, die man nicht kennt, dann fragt man sich auch erstmal, hey, wer ist denn das? Weil man den noch nicht irgendwo gesehen hat. Und deswegen war bei mir so die Reaktion darauf so, eigentlich müssten Experten immer noch selber aktiv sein, um die alle zu kennen so ungefähr. Was natürlich gar nicht möglich ist, weil wenn du selber aktiv bist, kannst du ja nicht immer irgendwelche Rennen als Experte begleiten. Aber aber riesen Respekt erstmal vor dem Job. Und du machst es echt gut. Und für mich war das immer so, also diese menschliche Art an dir, ich finde, die kommt super rüber. Und dass du da so mit dem Herzen dabei bist, aber gleichzeitig auch, wie du gesagt hast, dass du keine Sportler abstempelst, dass du die nicht irgendwie, dass du einfach Respekt vor allem hast. Also ich schaue mir natürlich auch Radrennen an und ich bin ganz ehrlich, auf anderen Sendern muss ich ganz auf den Ton ausmachen, weil ich es mir nicht anhören kann, wenn man selber aktiv ist, weil mir das dann sehr, sehr schwer fällt, weil ich genau das immer habe als Sportler, dass du dir das anhörst und dann denke ich mir so, ey Leute, vom Fernseher zu sagen, man muss jetzt dahin fahren und man muss jetzt dies machen, oder der muss mal, wie du gerade gesagt hast, einen Gang hochschalten, einen Gang runter, ist natürlich einfach gesagt, aber niemand spürt gerade diesen Schmerz, den er in den Beinen hat oder wie die Lungen brennen oder was auch immer. Wenn er das könnte, würde er das sicherlich machen, aber er kann das halt einfach gerade nicht so. Und das ist immer so, also das passiert ja leicht. Bei mir geht's ja genauso, wenn ich vorm Fernseher sitze, dass ich mir dann denke, hey, was macht denn der jetzt da? Aber wenn ich bei Rennen zuschaue und ich merke dann so wieder so, die machen jetzt gerade einen Riesenfehler, die machen das und das, und man ist halt selber Rennfahrer und kennt die Abläufe und wie alles abläuft, dann wird man auch mal schnell sauer.
Was für mich der Reiz am Radsport ausmacht, ist, ich habe das vorhin schon mal anklingen lassen, diese Vielfalt, ja, wir wissen ja auch sehr genau, wer bei uns in der ARD die Zuschauer sind. Es sind eben nicht nur die Voll-Radsport-Nerds, sondern wir haben sehr viele ältere Menschen. Es ist mal analysiert worden, es sind auch viele Menschen mit einem sehr hohen Bildungshintergrund, die wollen genau diese kulturellen Hintergrundinformationen. Das wird mir ja manchmal angekreidet, ja, der erzählt ja nur was über die Kirchen und weint, weil er vom Radsport keine Ahnung hat. Kann man auch alles sagen, aber ich reagiere bewusst ja darauf. Ja. Was mir aber auch gefällt, ist diese Zuspitzung, also gerade bei einer Sprintetappe, das Gas aufzunehmen, so sagen wir mal 15 Kilometer vom Ziel, 20 Kilometer. Ja. Toni hat mir schon mal auch erzählt, Toni Martin, es beginnt ja noch viel früher eigentlich, ja, auch die Vorahnung, wo muss ich mich jetzt positionieren, wo kann ich mich nochmal zurückfallen lassen. Ich nehme ja auch vieles von euch auf. Ja, auch wenn, als wir die Deutschlandtour, das sind ja Dinge immer haften geblieben, ja, jemanden vorne wirklich verhungern zu lassen. Das hast du super damals erklärt, weil dieser Abstand irgendwie auf unter einer Minute war. Keiner konnte den Mann verpflegen. Das war so brutal in dieser Schlussphase. Das sind so Sachen, die speichere ich dann natürlich für mich ab. Die kann ich beim nächsten Mal wiederverwenden. Und so war das mit Tommy damals auch. Aber das Zuspitzen dann. 20, 10 Kilometer mit der Stimme rein, im Prinzip mit der Stimme ins Pedal gehen. Ja, und dann natürlich, das muss man natürlich wissen. Wer kommt denn überhaupt für den Sieg in Frage? Mhm. Dann ist es ja eigentlich nicht so schwer. Dann musst du nur noch die Trikots zuordnen. Wer ist denn der letzte Anfahrer? Und dann vielleicht wie dem Zuschauer den Finger führen auf dem Bildschirm. Jetzt, Achtung, rechts, links. Ja, und so kommentiere ich auch. Also ich deute auf den Bildschirm, ich fahre da drauf rum und ich kommentiere sowas dann auch im Stehen. Und das macht mir halt eine unheimliche Freude. Als ich meine erste Tour de France-Etappe kommentiert habe, 2006 in Straßburg, habe ich einen falschen Sieger gehabt. Habe ich 3 Tage lange Nacht nicht mehr geschlafen. Ich hatte ihn nach 5 Sekunden, aber gefühlt waren es 5 Tage. Ja. Ja, ich habe mich da auf eine falsche Fährte ziehen lassen. Die Trikots hatten sich natürlich auch vor der Saison wieder geändert. Ja, du kennst es sofort. Alle andere Farben, ach, was weiß ich. Ich habe Stuart O'Grady. Ich weiß es nicht mehr genau, wen ich zum Sieger gemacht hat. Scheiße, das war echt kacke. Da habe ich mich total drüber geärgert. Sowas hängt mir lange nach. Deswegen erzähle ich es auch heute noch 15 Jahre später. Aber diese Zuspitzung bei einer Etappe dann nach mit 2 Stunden Anlauf, das Ding ins Ziel zu brüllen, das macht total Laune. Da ist Radsport besonders. Weil es eben, ein Handballspiel kann vorher entschieden sein. Da ist die 60 Minuten egal. Fußballspiel 90 Minuten. Klar ist es cool, wenn es ins Elfmeterschießen geht. So kann man es vergleichen. Ja. Dann muss die Entscheidung fallen. Ja, ja. Aber im Radsport fällt sie in der Regel wirklich immer an der Ziellinie. Ja. Ja, außer einer ist solo 5 Minuten weg, dann kannst du ihn schon vorher zum Sieger erklären. Aber in der Regel hat das immer diesen Spannungsbogen. Das völlig Unvorhersehbare, das ist das, was im Radsport so genial ist.
Ja, wir reden jetzt eh schon über das Radfahren. Lass uns einfach echt da bleiben beim Radsport. Weil als ich mich vorbereitet habe, ich fand das auch, also ich wusste, dass du schon lange dabei bist, aber so viel wusste ich auch nicht, dass du genau 1997, genau bei der Etappe, wo Ulle in Gelb fährt, ins gelbe Trikot fährt, fängst du an. Und dann, wie du gesagt hast, ich meine, dann war erstmal Radsport wirklich neben dem Fußball die Hauptsportart in Radsport in Deutschland, kann man sagen. Du hast diesen riesen Aufschwung mitgemacht und dann kam 2006 eigentlich der 2007, 2008 irgendwann der Riesenfall. Die ganzen Skandale, Dopingskandale, dann steigt die ARD aus. Ich weiß ja, dass du immer in dem Team dabei warst, die trotzdem in einer ganz kleinen Truppe da immer noch hingefahren sind. Dann erholt sich der Sport langsam wieder. Jetzt ist wieder Live-Übertragung dabei. Das heißt, du hast ja eine Riesenreise mit dem Sport mitgemacht, vor allen Dingen bei der Tour de France. Und also ich glaube, da haben wir ein super spannendes Thema, über das wir jetzt einfach reden können, weil ich, wie du gerade gesagt hast, früher irgendwie 12 Minuten Vorbericht, Voretappe, mach nochmal einen Bericht drüber, jetzt 1,5 Minuten. Also wie sich das einfach alles verändert hat und wie du gesagt hast, wie groß ist das Team jetzt, wenn ihr eine Tour de France begleitet?
Mit Radio, mit Technik, mit online 25 Leute. Ja, aber da ist wirklich alles schon mit dabei. Man könnte es sicherlich kleiner machen, wenn nur noch die Kommentatoren vor Ort wären. Solche Diskussionen gibt es in vielen Ländern, ob man das so macht. Für mich ist vor Ort sein unheimlich wichtig. Ich muss wissen, wie sieht das am Streckenrand aus? Wie viele Zuschauer sind da? Wie ist der Asphalt? Wie steht der Wind? Wo könnten Stellen sein, die sich aus dem Roadbook so gar nicht ergeben? Wie hat sich beispielsweise auch, ist der Kreisverkehr noch da in der Anfahrt zum Sprint oder ist er weggeflext worden? In Frankreich wird ja sowas einfach mal gemacht. Da wird einfach eingeebnet und deshalb ist das unheimlich wichtig, das so zu sehen. Nicht alles erklärt sich aus dem Roadbook. Klar, man könnte mit Google Street View eine Menge machen, macht ihr ja auch so in Vorbesichtigungen, dass ihr euch sowas schon mal anschaut. Aber vor Ort zu sein, ist total wichtig.
Ich kann mich auch noch daran erinnern, zum Beispiel dieses Jahr bei der Tour, dass ich weiß gar nicht, welche Etappe, ich glaube, das war Etappe 19, die letzte Bergetappe, wo man dann als Sprinter ins Ziel kommt und sich denkt, geil, die Berge habe ich dieses Jahr bei der Tour besiegt, ich habe sie geschafft. Und dann haben wir uns umgezogen. Und ich kann mich daran erinnern, dass irgendwie 20, 30 Meter weiter standst du mit Fabi und ihr habt euch das einfach so den Ablauf angeschaut, wie die letzten Gruppen auch so eintrudeln. Und Das sind ja Eindrücke, die du, wenn du nicht vor Ort bist, hast du die ja nicht. Also du siehst ja den Rennfahrern ins Gesicht, wie kaputt die sind. Und dann, das sind ja auch wieder einfach Dinge, die du nächsten Tag erzählen kannst. So, ey, gestern kamen die 27 Minuten nach dem Sieger ins Ziel. Die waren platt oder die haben trotzdem gefeiert, weil die wussten, ey geil, wir haben die Etappe geschafft im Zeitlimit.
Das sind übrigens meine Lieblingsbilder. Neben dem Sieger, der vielleicht völlig unverhofft mal eine Etappe gewinnt. Und zwar das einzige Mal. Mir wird nie aus dem Kopf gehen, wie Simon Geschke seine Etappe damals gewann. Dieses ehrliche, offene, diese Reaktion, das Weinen, aber dann dazu das Abfeiern in der Gruppe hinten, wir haben es geschafft, wir haben den Tag überlebt. Und ich finde, das kommt bei uns in der Berichterstattung heute noch viel zu kurz. Insgesamt, das ist gar kein eigener Vorwurf, das richtet sich im Prinzip an alle Medien, aber die Musik spielt dann vorne, es sind dann gar keine Kameras mehr da. Ihr wisst das ja selbst, ihr seid quasi, ihr habt ein Begleitfahrzeug und ihr seid für euch. Früher haben wir tatsächlich da mal eine Kamera im Feld gehabt und haben das dann für den nächsten Tag in der Rückberichterstattung und der Nachberichterstattung verwendet, weil das unheimlich spannend war, wie man da überlebt. Und ich habe großen Respekt vor allen, die, da kommen wir wieder zum Thema Respekt, die Tour de France überstehen. Ich schreibe mir jeden Tag auch auf, welcher deutsche Fahrer an welcher Position ist. Nicht, dass es wichtig wäre, ob Rick Zabel 147. oder 152. ist, aber ich möchte es dem Zuschauer gerne nahebringen. Und ich sage, es sind noch 9 dabei, sie sind da und da. Es ist völlig unerheblich, ob er 5 Plätze nach vorne marschiert ist, aber sie sind noch mit dabei. Das gehört zur Vollständigkeit. Und natürlich habe ich den Radsport dann über die Jahre auch besser verstanden. Wer hat welche Aufgaben? Ja. Und natürlich ist es mir klar, dass es eigentlich ausgeschlossen ist, als Einzelstarter irgendwas da zu machen, so gut du auch sein magst. Ne? Ich musste eine Menge lernen in Sachen Radsport, wie die Tour funktioniert, wie der Radsport generell funktioniert. Ist ja nicht nur die Tour, aber natürlich ist das bei uns im größeren Schaufenster. Wenn wir da zurückblicken, 97 dieser totale Hype, dann fahren wir 98 nach Irland. Und dann kommt der sogenannte Festina-Skandal, der natürlich keiner war, weil alle, fast durch die Bank weg. Ich tu mir mal ein bisschen schwer zu sagen, alle waren es, weil ich das nicht nachbelegen kann. Aber alle haben sich in der Rolle gefallen zu sagen, es war der Festina-Skandal. Es war er natürlich nicht. Aber was ich da erlebt habe, vor nachts um 3 vor Gefängnissen zu sitzen, zu warten, bis ein Blaulicht rein oder wieder rausfährt, das war wie Kriegsberichterstattung. Das war unglaublich, über was wir da berichtet haben und trotzdem eigentlich keine Ahnung hatten. Wir hatten keine Ahnung. Ja. Und ich glaube, ich kann heute vieles besser einschätzen, auch Leistungen besser einordnen. Mir gefällt's. Ich mag Menschen dann auch mal verlieren sehen im Sinne von, es ist menschlich.
Ja.
Nach einem tollen Triumph kassiert er beim nächsten Tag 10 Minuten. Das kann ich nachvollziehen. Ja, da geht mir, ich will nicht sagen, geht mir das Herz auf, aber es ist, ich mag, und das muss ich sagen, so weit lehne ich mich aus dem Fenster, es ist menschlicher geworden. Ja. In den letzten Jahren ist es für mich vieles nachvollziehbarer geworden. Nicht alles, aber vieles. Und nochmal, das hat eine Faszination auf mich ausgeübt, dieses Wellental auch zu erleben. 2006 war natürlich auch echt, das war der Hammer. Ja, plötzlich fährt ein Bus an uns vorbei. Ich war mit Herbert Watterer zur Eröffnungspressekonferenz von T-Mobile und denke, wieso fährt eigentlich der Bus in die falsche Richtung? Ja, da war die Bombe schon hochgegangen, und es wurde gearbeitet wie die Irren. Aber diese Erfahrung nimmt mir auch keiner. Und wenn mich einer gefragt hat, hast du weiter Bock zur Tour de France zu gehen? Ich hatte immer gesagt, ja klar, Logo.
Ja, nee, also um auf zwei Dinge eigentlich gleichzeitig direkt zu antworten. Also das Erste, was du gesagt hast, dass du, umso länger du dabei warst, umso mehr hast du den Radsport lieben gelernt und dass er so facettenreich ist. Das ist genau meine These auch zu diesem Sport. Das sage ich eigentlich immer. Es ist für mich auch immer sehr, sehr schwierig, jemandem zu erklären, was mache ich überhaupt? Also wenn jetzt jemand gar keine Ahnung von Radsport hat, den dann zu erzählen, du wirst als Radsportler eigentlich immer als Einzelsportler gesehen, obwohl du Teamsportler bist, meine Rolle als Anfahrer, solche Dinge. Und deswegen sage ich immer, das ist irgendwie schon der große Vorteil vom Fußball zum Beispiel. Das sind einfach 11 gegen 11, es gibt einen Ball und es muss ins Tor, entweder nach links oder nach rechts, fertig. Aber beim Radsport ist es so, wenn du dir die Mühe machst, so lange dabei zu bleiben, bis du den Sport verstehst und also die Brutalität und die ganzen Regeln und die ganzen Kleinigkeiten, irgendwie die fahren ums grüne Trikot, die fahren ums Zeitlimit, die fahren ums gelbe Trikot, dann gibt es noch einen Kampf ums Bergtrikot, dann gibt es den Kampf um den Etappensieg, um die Ausreißergruppe, um die kleinsten Dinge. Wenn du einmal so weit bist, dass du das alles verstanden hast, dann hast du einen Fan fürs Leben so gewonnen. Dann weißt du, okay, die checken es so. Also das einmal dazu gesagt. Und das Zweite ist, glaube ich, es macht wirklich, glaube ich, am meisten, weil das so ein spannendes Thema ist für die Hörer und Hörerinnen, wenn man das so in Etappen, glaube ich, so wie in der Tour de France auch ist, wenn man das in Etappen so durchgeht. Also wir haben gesagt, wir sind jetzt, sag ich mal, da, du fängst an, 97 Tour, und dann machst du ja eigentlich von 97 bis 2006, sage ich jetzt mal, 9 oder 10 Jahre mit, wo Radsport König ist, sage ich jetzt einfach mal so. Telekom ist das Team und das sind eben gefühlt alle Superstars und auch, ich meine, ich habe es ja auch mitbekommen bei meinem Papa und auch wenn ich jetzt mit André Greipel zum Beispiel, der ein Buch geschrieben hat, da geht es auch so darum, dass er da ins Team gekommen ist. Ich meine, uns geht's heutzutage nicht schlecht, aber das war früher ja schon eher so FC Bayern München-Style, sage ich mal, wie die irgendwelche Teampräsentationen hatten und wie die durch die Gegend geflogen sind und auch von Partnern her und jeder kriegt ein Auto und was weiß ich und Sponsoren her. Also du machst diesen riesen Aufschwung mit und Radsport ist eine absolute Top-Sportart in Deutschland. Es gibt diesen ganzen Hype, das sind alles richtige Stars. Also erzähl, lass uns erstmal vielleicht darüber über die Zeit sprechen. Wie hast du das wahrgenommen?
Das war ja schlicht und ergreifend Wahnsinn. Wir hatten damals bis zu 7-8 Millionen Zuschauer. Das ist für eine Sportart, die außer vom Handball ist, unglaublich. Und das lief über 3 Wochen. Es ist ja nicht nur so, dass wir die Tour übertragen haben. Ich war teilweise als Reporter, als Live-Reporter beim Giro d'Italia, weil die Deutschlandtour damals zeitgleich mit dem Giro lief, nämlich im Mai. Ja. Und dann wurde die Deutschlandtour übertragen und in den Schlussminuten, wenn die Deutschlandtour rechtzeitig im Ziel war, dann habe ich dann beim Giro noch weitergemacht. Wir haben, als dein Vater den Weltcup gewann 2000, haben wir, glaube ich, fast jedes Rennen live übertragen in der ARD, also jeden Klassiker. Alle 10.
Wahnsinn.
Wahnsinn. Ja, wir waren in Spanien da. Wir haben die Vuelta live übertragen. Da gab es überhaupt keine Diskussion. Heute fragst du dich, machen wir vielleicht mal 30 Sekunden im Morgenmagazin, wenn Deutschland eine Etappe gewinnt bei der Vuelta. Ja, wie kommen wir eigentlich an das Material dran? Das sieht man, wie brutal die Fallhöhe ist. Das waren ja auch nicht nur die Fahrer, die dort hofiert wurden, sondern die ganzen Partner der Deutschen Telekom. Die wurden flugzeugeweise jeden Tag an die Radstrecke transportiert. Ja. Da standen Foodtrucks und was weiß ich was, VIP-Shuttle. Da wurden Millionen in die Hand genommen, um das Event, also das speziell dann natürlich bei der Tour de France, zu begleiten. Wahnsinn. Also wenn ich das wenn ich das nicht selbst erlebt hätte und mir würde das einer erzählen, würde ich sagen, das kann überhaupt nicht sein.
Ja.
Das ist ausgeschlossen.
Surreal, ne?
Ja. Das ist völlig surreal. Ja. Und aber es war so und deshalb war dieser Aufprall auch so so brutal.
Ja, also ich kann mich ja auch, ich meine, ich war da noch ein Kind, aber ich kann mich auch noch an die späteren Jahre, sage ich mal, das war dann so 2000, 2001 hat mein Papa, glaube ich, das letzte Mal das grüne Trikot gewonnen und dann alleine immer dieser und noch 2-3 und 2-4, alleine auch noch dieser Teamempfang in Bonn als Beispiel, das weiß ich noch, wenn das Team dann nach der Tour nach Bonn geflogen ist, dieser Teamempfang. Und es war wirklich so, also ich würde es beschreiben, wie als wenn Borussia Dortmund die Meisterschaft holt, dann ist die komplette Stadt ist auf Borsigplatz und überall durch die Innenstadt verteilt und genau dasselbe war in Bonn, wenn das Team Telekom von der Tour de France zurückgekommen ist. Und also ich kann mich auch bei meinem Papa noch dran erinnern, ich sag mal, in was für Sphären das war, dass du einfach, es war ganz normal, dass du in Fernsehsendungen eingeladen wirst und du warst einfach ein richtiger Star so. Und ja genau, und dann kommen wir an den Punkt, wo wir schon drüber geredet haben, die Fallhöhe, dass dann 2006 kriegt das einen riesen Knacks und also wie enttäuscht warst du selber als Kommentator, der so nah dabei ist, dass man dann irgendwie vor Augen geführt bekommt, eigentlich ist das ja alles nicht mit rechten Dingen zugegangen. Und also ich meine, du bist ja auch in so einer, ich glaube, das ist auch eine ganz schwierige Situation, weil du, das spielt natürlich auf der einen Seite irgendwie so die persönliche Enttäuschung oder die persönlichen Gefühle eine Rolle. Auf der anderen Seite hast du ja eine Riesenverantwortung dem Zuschauer auch gegenüber. Also dass du das irgendwie ja fair rüberbringst, aber trotzdem irgendwie da nicht schön redest. Aber also stell ich mir ganz schwierig vor.
Es war schwierig und man muss es zweiteilen. Als wir damals die Tour de France-Übertragung abgebrochen haben, habe ich meinen Rucksack genommen, das Auto und bin sofort nach Hause gefahren. Ich glaube, ich habe mir an der nächsten Tankstelle noch 2 Liter Wasser geholt und das war's. Und irgendwann, da war ich, ja, so Höhe Lyon oder so, bin ich rechts rausgefahren und habe einfach nur geheult. Weil für mich dann eine Zeit von über 10 Jahren vorbei war. Mhm. Und für mich war in dem Moment nicht klar, ob das überhaupt bei uns jemals weitergeht. Das zeigt, welche emotionale Bindung ich zu diesem Beruf auch habe oder hatte. Ja, und ich habe das sehr gemocht. Gleichzeitig habe ich natürlich auch diesen ganzen Radsportstall verflucht, ja. Und mir sind natürlich auch viel zu spät die Augen aufgegangen, wo habe ich eigentlich nicht richtig aufgepasst, wo war ich nicht aufmerksam genug. Und es gab Journalisten, die da aufmerksamer waren, vor allem schreibende Journalisten. Klar, aber man darf eigentlich, man darf persönlich davon nicht enttäuscht sein. Das ist ja mein Beruf, dem ich da nachgehe, ja. Aber es war auf jeden Fall ein ganz krasser Wendepunkt. Wenn man auch nochmal zurückbilligt, was man da vorher gemacht hat, ne? Weil du sagst, die Radsportler hofiert und die Teams und so weiter. Was wir da alles gemacht haben. Ich war mit deinem Papa, war ich in New York. Da haben wir ein Porträt gemacht. Da sind wir einen Tag durch New York City gefahren. Ja. Er mit einem Fahrradkurier. Weil New York war so sein Lieblingsziel, ja, genau. Und da war mal Madison Square Garden und so weiter. Mit Jens Vogt im Tigerkäfig gedreht und der war als Dompteur unterwegs. Wahnsinn! Und so Porträts, die waren 10-12 Minuten lang. Wir haben die Startbahn auf dem Dortmunder Flughafen nachts genutzt, um zu zeigen, wie schnell dein Papa noch fahren kann.
Ja.
Hinter einem Smart deiner Mutter. Ja, Wahnsinn. Ja. Solche Dinge haben wir da gedreht. Das spielt sich in Sekundenbruchteilen, spielt sich das alles auf der Rückfahrt von der abgebrochenen Tour de France ab.
Ja.
Das ist jetzt erstmal alles vorbei. Und das Spannende war aber dann der Wiedereinstieg. Also du hast ja erzählt, wir waren mit einem ganz kleinen Team bei der Tour de France dabei. Ich habe die tagesaktuelle Berichterstattung gemacht, Wochenende Sportschau-Zusammenfassungen gemacht. Und zum Glück haben wir es gemacht, weil das war dann der Kontakt zu der Generation Marcel Kittel, John Degenkolb.
Ja, ja.
André Greipel war eigentlich derjenige, der am meisten darunter in Anführungszeichen gelitten hat, weil seine Erfolge den wenigsten Nachklang fanden.
Ja.
Das war bretthart und André war, glaube ich, darüber sogar ziemlich verbittert, dass diese Erfolge nicht richtig abgebildet wurden, weil man darf das ja nie vergessen, was er für Spuren hinterlassen hat mit seinen unzähligen Erfolgen, vor allem bei der Tour de France. Oder wurde, das hat mir leid getan eigentlich, dass das nicht richtig gewürdigt wurde, dass er einer der Verlierer war von dieser Zeit.
Es ist so ein spannendes Thema. Also auf der einen Seite natürlich auch für mich persönlich, weil ich als Sohn von meinem Papa natürlich super viel, also diese Hochzeit mitbekommen habe, aber zum Beispiel auch jetzt in den letzten Jahren, wenn ich mit André einfach als Trainingspartner gefahren bin und dann spricht man mit dem drüber, wie er das eigentlich so erlebt hat und das ist brutal, wenn man sich vorstellt, also ich war zum Glück dann noch zu jung und war einfach in einem Verein unterwegs, da hat das niemand interessiert, aber wenn ich mir irgendwie vorstelle, ich wäre in dieser Zeit, wo die Bombe hochgegangen ist, U23-Fahrer gewesen oder vielleicht im ersten oder zweiten Profijahr, das war ja wirklich so, dass dann gesagt wurde, also von den Erzählungen dieser Fahrer aus dieser Zeit, lass es ein Markus Burkhardt sein, lass es ein André Greipel sein oder ein Sibi, die konnten nicht sagen, dass die Radprofis sind, weil da war der Charme war so groß oder dann wurde man beschimpft oder wurde einfach, also mir wurde erzählt, dass die einfach im Training mit einem Telekom-Trikot, die Leute waren einfach sauer, die hätten die am liebsten umgefahren oder wurden bepöbelt und André erzählt zum Beispiel immer, dass er auch, wo er sich hier in Köln ein Haus kaufen wollte, dass er nie einen Kredit bekommen hat, weil jedes Kreditinstitut hat zu ihm gesagt, ja, und dann sind sie in 2 Wochen sind sie positiv und dann verdienen sie kein Geld mehr. Und also was das eigentlich, sag ich mal, genau für diese Generation ein Ausmaß hatte. Und dann kommt jetzt noch dazu, also jeder, der dopt, kann man nur verurteilen, aber dann hat André auch gesagt, dann diese Verbitterung natürlich auf die Generation vor ihm ist natürlich da, aber die Verbitterung war sogar noch viel größer als dann, also es gab ja dann schon noch auch die Zeiten, wo es weiterging und dann sind so Fälle wie Stefan Schumacher und Patrick Sinkewitz noch gekommen, wo er dann wirklich gesagt hat, so, sag mal, habt ihr es immer noch nicht gelernt, so, also das war wirklich so, wir standen schon eigentlich schlecht da, aber das war wirklich jetzt der letzte Sargnagel, so ungefähr. Und also das stimmt schon, ich bin so, ich habe das übersprungen, also ich bin ja 2014 Profi geworden, das würde ich schon als eine Zeit des Aufschwungs schon wieder des Radsports definitiv, habe ich das persönlich so wahrgenommen. Aber ja, wenn man André, der einfach so 10-12 Jahre älter ist, wenn man die Karriere im Rückblick oder sein Beispiel nimmt, ist es schon brutal, das so zu sehen. Und auch wenn man, das hast du dieses Jahr, glaube ich, auch in der Übertragung mal gesagt oder vorletztes Jahr bei der Tour, die ich zugeschaut habe, das war auch sehr gut einfach reflektiert, dass in den Anfangsjahren gab es natürlich keinen irgendwie deutschen Fahrer, der dann um die Gesamtwertung mitgefahren ist, aber es war ja surreal, wie viele deutsche Etappensieger es gab. Jede Tour de France hatte 5, 6, 7 deutsche Etappensieger. Ja, ja. Und das war einfach so, ja, das war so, sag ich mal, normal. Und jetzt kommt man zur Tour und wenn halt mal also zum Beispiel so wie dieses Jahr, wenn der Nils eine Etappe gewinnt, ist es schon mega. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also wenn ich jetzt selber die Tour fahre, dass einfach so 5, 6, 7 deutsche Etappensiege, dass es da gibt, das ist ja für mich total, kann ich mir nicht vorstellen. Also wie dieses Jahr gewinnt Nils eine Etappe und es ist so, wow, krass, in Deutschland eine Etappe gewonnen. Ja. Aber in den Jahren, 2013, 2014, 2015 so, 2012, da gab es ja jede Tour, gab es 5, 6, 7 Etappensiege.
Das ist Wahnsinn.
Und es wurde überhaupt nicht gewürdigt in Deutschland.
Ja. Wir kamen eigentlich, also kam die Radsport-Community aus dem Feiern gar nicht mehr raus und man muss sich auch jetzt schon nochmal dran erinnern an diese Erfolge und wenn Mannschaften, also ich spreche jetzt mal ganz konkret Bora Hansgrohe an, wenn es darum geht, eine deutsche Mannschaft oder eine Mannschaft zusammenzustellen, ja. Also ich mache den als ersten Schritt mal, sollte man nicht vergessen, es geht auch, wie ich finde, um den deutschen Markt. Ja, wir brauchen natürlich Leute, an denen sich Zuschauer und Zuschauerinnen orientieren können. Gibt es denn eine Siegchance im Sprint? Haben wir einen Ausreißer, den haben wir. Ja. Ja, wir haben sogar ein paar Kandidaten dafür. Haben wir einen Klassementfahrer? Oder lassen wir den zu Hause und lassen den Giro fahren, der in Deutschland nicht den Niederschlag findet? Also das ist wichtig. Wir bewegen uns nicht in den Massen der Zuschauer, auch nicht in der ARD. Die Zahlen sind okay, aber sie haben natürlich bei weitem nicht mehr diese Strahlkraft so wie früher. Aber wir kämpfen auch um Wahrnehmung und jeder Fahrer, der ambitioniert, egal ob im Sprint oder als Ausreißer oder als Top-10-Fahrer, wir wollen ja jetzt sagen, dass ein Platz 8 scheiße ist, und der ist gut, der ist richtig gut, aber dann, wenn wir diese Fahrer doch in Deutschland haben, und die haben wir, die das packen können, dann nehmen sie bitte auch mit. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, bitte, Bora Hansgrohe, nehmt den Buchmann mit, sondern man muss das einfach auch wahrnehmen und sagen, wir sind noch lange nicht über die Klippe und jetzt bei Eschborn Frankfurt hatte ich Marcel Wüst mal kurz an meiner Seite und es war sehr interessant, was er gesagt hat und das zeigt, dass der Nachhall immer noch da ist über der Krise des deutschen Radsports. Wir brauchen uns nur die kleinen Rennen anzuschauen, Landesrundfahrten, alles verschwunden, alles weg. Ja, und schau dir an, wie viele Kinder stehen heute am 19.09. oder am 1. Mai 2022 an den Startlinien. Da hat er erzählt aus seiner Zeit, und er ist auch damals rund um den Henningerturm gefahren, er sagte, ja, da standen 100 Kinder und heute stehen da 13. Mhm. Ja, also es ist ein steter Kampf des Radsports um weitere Anerkennung und deshalb ist es auch aus meiner Sicht bei dem wichtigsten Rennen unglaublich wichtig, dass da die besten deutschen Fahrer nominiert werden, damit das Schiff nicht untergeht, weil wir sind noch lange nicht drauf. Ich meine, ihr habt in Köln eine Wahnsinns-Radsport-Community. Ja. Das ist unglaublich viele verschiedene Vereine, auch da von außen betrachtet, ja, müssten wir jetzt mal richtig an einem Strang ziehen und sagen, komm, jetzt positionieren wir uns, wir sind jetzt das Zentrum des deutschen Radsports. Wir nehmen alles in die Hand, was nur geht, ja. Du merkst, meine Leidenschaft für sowas zu initiieren, ja. Das ist noch ein ganz schön langer Kampf. Wir haben immer wieder, das überrascht mich ja an der Sache, wir haben ja immer wieder Talente, wir haben ja immer wieder gute Profis.
Voll.
Ja, voll. Wir sind jetzt so, dass die Deutschen mit 3 oder 4 Mann bei der Tour de France vertreten werden. Nee, wir sind immer noch im zweistelligen Bereich. Ja. 10, 12, 15 Fahrer sind da immer noch. Und die fahren nicht einfach nur mit, sondern die haben wirklich auch gute Aufgaben. Die sind sehr zu Recht da nominiert, auch bei ausländischen Teams und so weiter. Also das ist toll, dass es immer noch so funktioniert, aber in der Breite, wird's echt ganz schön dünn die Luft.
Voll. Nee, das stimmt. Also ich muss schon sagen, dass ich definitiv das Gefühl habe, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden und dass alles ziemlich gut wieder in die Bahn gerät und das Interesse auch wieder steigt und auch vor allen Dingen auch jetzt vielleicht da auch durch Corona, muss ich einfach sagen. Aber das ist jetzt nicht spezifisch auf den Radsport, sondern eher aufs Radfahren würde ich es bezeichnen, dass einfach ein Rieseninteresse am Radfahren besteht und auch die Anfragen und das Interesse, was an meiner Person besteht, ist wahnsinnig gestiegen seit 2019, seit der Corona-Krise. Aber ich gebe dir recht, wenn man den Maßstab ansetzt von vor der Krise als Beispiel, dann, dass es da einfach Niedersachsen-Rundfahrt, Rheinland-Pfalz-Rundfahrt, Sachsen-Rundfahrt, also dass es einfach Landesrundfahrten gab, also Bundesländer hatten ihre eigenen Rundfahrten. Es gab zig ein Tagesrennen in Deutschland, also man konnte als deutscher Profi eigentlich ein Rennprogramm in Deutschland fahren. Das ist ja heute undenkbar. Heute hat man rund um Köln, Hamburg und Frankfurt und noch die Deutschlandtour. Und das sind alle Rennen, die du in Deutschland hast.
Und Frankfurt hat schon das Problem, ja. Da können die Continental-Teams schon gar nicht fahren.
Genau.
Ja, für die ist es, also die tun mir richtig leid. Was die ackern, ja, für ihr Geld und haben in Deutschland eigentlich nur die Deutschland und rund um Köln, klar, wenn es stattfindet, Deutschlandtour, und das ist ein harter Kampf, dort reinzukommen, ja, einen Startplatz zu bekommen, das ist fast schon überlebensnotwendig, um deinem Sponsor zu zeigen, hallo, wir sind da, wir sind dabei, wir sind nominiert.
Ja, ja, es ist sehr spannend, aber ja, also wirklich, ich glaube, Flo, wenn du mal auf jeden Fall ein Buch schreiben würdest über deine Radsportzeit, da werden, das würde auch,
ich denke schon drüber nach, ehrlich. Ich denke tatsächlich drüber nach.
Weil ich glaube, das wäre wirklich super interessant, auch mal aus deiner Sicht, weil genau, also ich meine, zu so einer
guten, ich erzähl dir kurz,
zu so einer guten Heldengeschichte gehört ja auch so ein Fall irgendwo so ein bisschen dazu, muss man ja auch mal sagen.
Absolut.
So, die Fall, also, und das, also es ist schon eine gute Geschichte.
Ich erzähl dir kurz, wie das erste Kapitel aussehen würde. Und zwar wäre das die Anreise zu meiner ersten Tour de France 1997. Wie gesagt, bin am 14. Juli damals angereist und die Tour war damals in den Pyrenäen. Die Etappe führte nach Ludon-Vielle-Vallée. Da kommt die Tour fast jedes Jahr vorbei. Und da war Ziel. Ich glaube, Brochard hat gewonnen. Spielt aber keine Rolle. Ich bin über Toulouse dahin geflogen, dann mit dem Zug nach in so ein kleines Kaff, Lannemezan, und da stand ich. Und da fuhr der Bus ab, dachte ich. Also so hatte ich es mir zumindest im Plan ausgedacht. Und dann stand ich da, das ist echt wie im Spielfilm. Staubige Straße, so eine Böe weht den Staub auf und ich stand da in der Sonne. Und dann kam so ein Mann von mir, ein älterer Herr, und sagte, wo wollen Sie denn hin? Auf Französisch, ein bisschen Französisch sprach ich ja damals, jetzt heute viel besser. Und dann sage ich, ja, ich fahre zur Tour de France und der Bus kommt gleich, ich fahre nach Ludon-Vielle-Vallée. Ist der nur an mir vorbei? Und sagt, glaube ich nicht, dass sie dahin fahren. Weil natürlich kein Bus fuhr, weil die Busstrecke führte natürlich über die Strecke der Tour de France.
Ja.
Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass mittags um 12 die Strecke da schon gesperrt war. Also bin ich mit dem Taxi bis Arreau gekommen, da kam die Tour von oben vom Aspin runter. Und weiter kam ich da nicht. Und ich habe dann gewartet bis abends 22 Uhr. Da haben sie mich abgeholt. Mein erster Tag war ja erst der darauffolgende. Und in dem Moment habe ich begriffen, was die Tour de France ist. Allein diese Anreise zu beschreiben und zu realisieren, ich stand da wirklich mit meiner Reisetasche und einem Rucksack. Und dann kam die Werbekarawane da runter vom Aspin. Und dann kamen die Fahrer. Und dann kamen, was weiß ich, Begleitfahrzeuge. Da dauert es immer noch Ewigkeiten. Und vom Berg kamen meine Kollegen von der ARD gar nicht runter, weil die haben ja da oben gearbeitet, bis es 21 Uhr war. Und das waren meine ersten Eindrücke von der Tour und das wäre mein erstes Kapitel im Buch.
Ja, das, also ich glaube, wenn man diesen Sport liebt und wenn man eine Faszination davon hat, dann ist es wirklich, wirklich wahnsinnig. Und ich meine, bei mir, ganz offen gesagt mal, ich habe ja ein riesengroßes Medieninteresse. Also ich interessiere mich sehr, sehr für Medien und wie das alles funktioniert. Und egal, ob das eine Dokumentation ist, ob das ein Podcast ist, ob das ein gutes Buch ist. Und das ist zum Beispiel auch immer so ein Thema zwischen mir und meinem Vater zum Beispiel, der sich einfach komplett zurückgezogen hat und ein ruhiges Leben lebt und da total glücklich mit ist, dass ich mir immer denke, wow, der sieht nicht, was für ein Potenzial da wäre, wie viele Leute so die wirkliche Geschichte gerne hören würde, so Insights. Ich meine, und jetzt, dass man das nicht 2008 macht, nachdem man die Karriere beendet hat, ist völlig verständlich. Aber dass man jetzt irgendwie vielleicht fast 15 Jahre später oder 20 Jahre später mal so sagt, so ey, komm, wir arbeiten das mal richtig auf, so. Ich glaube, das wird dem Sport auch gut tun. Da könnte man so viel auch wieder mit retten, weil wenn man im Endeffekt, das darf man ja nicht vergessen, es waren auch alles nur Menschen und Fehler sind auch irgendwo menschlich und man könnte viel, viel mehr, glaube ich, Fans zurückgewinnen und auch diesen Sport noch wieder menschlicher machen, das Ganze erklären, wenn man anhand von Protagonisten das erklärt und auch Fehler erklärt, weil ich glaube, das wird viel mehr bringen, als das, ich sag jetzt mal, tot zu schweigen oder einfach so zu tun, so, oder ja, wir machen jetzt weiter, das war ein dunkles Kapitel in dem Sinne. Und ja, das also umso, ich merke gerade, umso mehr wir drüber reden, umso spannender finde ich das Ganze.
Ich konnte irgendwann die Geschichten von den Schwarzen und den Grauen und den karierten Schafen nicht mehr hören, die es im Radsport gibt und auch im anderen Sport. Ja, für alle, die sagen, ja, jetzt fängt er wieder nur mit dem Radsport an. Nein, das gibt's ja in vielen Ausdauersportarten, Kraftsportarten und so weiter, war das Problem ja auch vorhanden. Und es ist genau der Punkt. das Aufarbeiten, das Reflektieren auch der jüngeren Generation sagen, wir haben Fehler gemacht, macht sie nicht auch. Ja. Ja, weil das Problem des Dopings ist ja nicht das Problem bei der Tour de France, sondern es fängt ja viel früher an. Es fängt in Italien, in Spanien damit an, wann bekomme ich meinen ersten Vertrag? Dieser Druck, ja, dieser Wunsch auch, diesen Beruf zu ergreifen, das hat ja auch was sehr Menschliches. Ja. Und es gab sehr unterschiedliche Art und Weisen, damit umzugehen. Ich erinnere mich an eine Pressekonferenz damals, an der Rolf Alltag beteiligt war. Und er am 30.04., damals einen Abend vor dem Radrennen Eschborn-Frankfurt, also der Henninger Turm damals, habe ich mir eine Frage dazu gestellt, weil damals brannte die Luft und er hat mich angelogen. Und bei dieser Pressekonferenz hat er, ohne meinen Namen zu nennen, gesagt, und ich möchte hier mich für eine Aussage entschuldigen, die ich am Vorabend des Radrennens am 1. Mai getroffen habe. Da habe ich gelogen. Ich konnte damals nicht anders, aber das möchte ich hiermit nachholen, mich zu entschuldigen. Das hatte für mich eine große, das hatte etwas von Größe. Und ich habe dann in einem Live-Interview mit Rolf das, diese Entschuldigung angenommen. Die wurde mir dann übrigens von einem Medienmagazin der ARD um die Ohren gehauen. So nach dem Motto, wie kann man denn bloß so eine Entschuldigung annehmen? Und habe ich dann mal mich gemeldet und habe gesagt, ich bin so erzogen worden. Ja. Wenn sich bei mir jemand entschuldigt, dann nehme ich eine solche Entschuldigung an. Abgesehen davon hat er mir persönlich ja gar nichts getan. Ja. Ich habe mir es immer einfach gemacht, beim Radsport als Kommentator und als Berichterstatter. Es gibt Regeln im Sport. An die kann man sich eigentlich halten. Und ich habe nie etwas davon gehalten, zu sagen, ich habe ja niemanden betrogen. Das war ja nun etwas, was gerne angeführt wurde. Doch, A, Regeln und B, gab es im Feld dieser Radsportler so eklatante Unterschiede zwischen dem Salär eines Lance Armstrong und Leuten, die das Minimalhonorar kassiert haben, die sich dann irgendeinen Dreck in einer Apotheke, was weiß ich wo, im Baskenland oder was weiß ich, egal wo, ja, geholt haben. Das war ja keine Chancengleichheit, das ist ja Unfug, ja, zu sagen, ich habe niemanden betrogen. Das war so etwas, damit hatte ich immer große Schwierigkeiten. Ich hätte mir echt gewünscht, dass diese Kapitel besser aufgearbeitet worden wären. Und wenn wir noch einmal kurz auf Jan zurückkommen, Ulrich, ich hätte ihm eine bessere Beratung gewünscht. Und er wäre längst vielleicht ein Held. Ja. Die Leute hätten ihn auf Schultern rausgetragen, wenn er gesagt hätte, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe oder wir, unsere Generation. Richtig. Es geht gar nicht um sich persönlich. Richtig. Ja, man muss sich gar nicht mit Dreck beschmeißen, selbst und zukleistern und beschmieren, sondern einfach sagen, es war eine Zeit, in der es irgendwie vieles in die falsche Richtung gelaufen. Und dieses Aufarbeiten hätte ich mir sehr gewünscht, weil es bleibt ja eine tolle, faszinierende Sportart. Und wir sind ja auch in die Kritik geraten. Ja, sie wollen immer Höchstleistung, die sollen noch schneller die Berg hochfahren. Das wissen wir selbst. Das Rennen sieht mit 34 km/h genauso geil aus, genau, wie mit 37. Genau. Ist völlig egal.
Ja, aber das ist sehr spannend. Ich glaube auch, wenn man jetzt gerade so drüber redet und das reflektiert, dass der Sport wirklich gerade in Deutschland, würde ich schon sagen, dass gerade in Deutschland der Sport so viel gewinnen könnte, wenn es da diese Geschichten des Aufarbeitens jetzt
Wir sind natürlich auch im Umgang damit viel härter als in Belgien. Die Belgier haben uns den Vogel gezeigt damals. Die haben gesagt, was macht denn ihr da? Ja. Wissen wir doch alles. Ja, ja. Ja? Ist doch nichts Neues. Ja. Erzählt uns doch jetzt nichts. Ja? In Belgien geht man damit einfach ganz anders um.
Genau. Derselbe, wenn man ehrlich ist, auch in Italien, in Spanien, auch selbst in Frankreich. Aber ja, nee, trotzdem finde ich das wirklich spannend, weil man ja auch immer noch jetzt mit den Jahren, die ins Land gegangen sind, genau diese Geschichte erzählen kann. Also zum Beispiel anhand meiner Person. Ich sehe ja, ich habe es mit meinem Papa live mitbekommen. Ich habe mit meinem Papa viele Gespräche geführt und ich habe eine Karriere gestartet und ich wusste immer, hey, Training und Fleiß ist mein Weg. Aber falls ich jemals in so eine Situation kommen werde, kenne ich meine Antworten, die wird Nein lauten. Weil wenn es dann halt nicht reicht, dann ist es halt so. Aber ich will nicht das durchmachen, was mein Papa da gemacht hat. Also zum Beispiel für mich war er in dem Sinne dann auch ein gutes Vorbild. Auch, sag ich mal, ja, also ich sag mal, also für er war ja genau, ich bin den richtigen Weg gegangen. Ich musste oder ich durfte zum Glück ich musste nicht diese Fehler machen, die er gemacht hat, weil dann auch dieser, und das ist ja eigentlich auch ein großer Fortschritt unseres Sports, dass der Radsport nach dem tiefen Fall den Blutpass eingeführt hat, das Adams-Kontrollsystem. So, wir müssen nicht drüber reden, dass man immer irgendwer nie, es werden sich nie 100% der Fahrer an die Regeln halten.
Das tut aber, die Gesellschaft. Genau. Auch nicht sich immer an die Regeln halten. Genau. Das wissen wir mit Steuerbetrügern und was weiß ich was. Das ist natürlich, ich finde es interessant. Ihr seid richtig zum Bodensatz gegangen, ihr zwei?
Ja, du, ja, mich hat das richtig interessiert, ja. Also auch wie das abgelaufen ist, irgendwelche Geschichten. Also doch, das hat mich schon interessiert und vor allen Dingen halt auch, also deswegen ist für mich das immer auch ziemlich schwer, über das Thema zu reden, weil ich natürlich auf der einen Seite würde ich sagen, vielleicht sogar ein bisschen befangen bin, weil ich nie meinen Vater verurteilen würde davon, weil ich diese Geschichten kenne, diese Insights, und die machen das einfach menschlich für mich dann so. Trotzdem bin ich natürlich als erwachsener Mann jetzt und als Sportler, wüsste ich für mich, also bin ich erstmal dankbar, dass ich in der Zeit Radrennen fahren kann und die Tour de France beenden kann, ohne was zu nehmen. Dafür bin ich erstmal glücklich, weil ich glaube, also muss man auch ehrlich sein, hätte es diesen Fall nicht gegeben, wäre es heute immer noch so, weil ja, wenn es irgendwie keine Konsequenzen gibt, dann warum sollte der Sport sich ändern? Das ist ja schon mal das Erste. Und das Zweite ist halt auch einfach, ja, wenn man das so live miterlebt und wie, also sag ich mal, die soziale Ächtung, die mein Papa erleben musste und auch wie er sich geschämt hat, und ja, einfach, dass es einfach ein sehr, sehr tiefer Fall war, über den wir hier reden, dass ich da einfach live daran gesehen habe, okay, ganz ehrlich, das ist es nicht wert. Also jeglicher sportlicher Erfolg und jegliches Geld, was auch immer, ist diese Konsequenz, ist es nicht wert. Und das war eigentlich so das, was ich daraus gezogen habe. Und sicherlich ist es vielleicht, also vielleicht aber auch da wieder so, dass ich habe ja einen eher progressiven Umgang mit den Medien, sage ich mal, dass ich mir auch immer gedacht habe, ja, ich wäre da vielleicht auch anders mit umgegangen. Also du hast gerade auch angesprochen, ich denke auch, dass man hätte mit vielen Dingen viel besser umgehen können, und deswegen auch bei dem Thema Aufarbeiten zum Beispiel, dass man auch jetzt noch, selbst jetzt noch, wenn man jetzt damit anfängt, kann man das, könnte man da viel retten und viele Fans zurückgewinnen oder sogar neue dazu gewinnen, weil genau das, was ich gerade gesagt habe, also wenn man die inneren Geschichten kennt und die Insights kennt, und ich kann das ja auch als Sportler, der denselben Sport betreibt, nachvollziehen. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Es gibt irgendwelche Fahrer, die fahren auf Mindestgehalt, sind 40.000, 50.000 Euro oder so, und der Sport ist so hart und es wird in Verträge gekämpft. Und also ich hatte auch schon zwei, drei Momente in meiner Karriere, wo ich einfach gesagt habe, so, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Weil das sieht natürlich auf Instagram oder wo auch immer alles super geil aus, und ey, der fährt jetzt wieder da im Süden trainieren und fährt da, aber auch Profisport ist nicht immer geil. Also du hast, also alleine glaube ich, wie oft das Thema gerade sieht man in den letzten Jahren, mentale Gesundheit aufkommt, dass Leute einfach nicht mehr können, Burnout haben, Depressionen haben, diesen Druck, der da herrscht, das ist schon schwer, damit umzugehen. Und ich glaube, wenn man das alles weiß und dann kennt man und dann wird das mal aufgearbeitet, ich glaube, dann könnten viel, viel mehr Menschen ja, würden das verstehen und würden auch verstehen, das waren auch nur Menschen, die einfach Fehler irgendwie gemacht haben und nicht irgendwie so dieses, ja, alle haben gedopt und ich habe ja niemanden betrogen, sondern genau, dann kann man einfach, glaube ich, das ganze Thema einfach vielleicht besser verstehen.
Ich wurde von vielen dann in dieser Krisenzeit auch gefragt, also teilweise gab es ja Fragen wie, gibt's die Tour de France eigentlich noch? Also gerade, ob ich da hingehe, sondern gibt's die Tour de France eigentlich noch? Und dann, oder wenn für Leute klar war, die gibt's natürlich schon noch, gehst du da noch hin? Bist du da noch? Ja, und ich habe das immer mit großer Überzeugung gesagt, ja. Für mich hat die Faszination bleibt weiter vorhanden. Voll. Die Macht der Bilder ist unglaublich. Die Tour wird natürlich überragend abgebildet.
Ja.
Ja, also du musst gar keinen, du kannst auch Kulturbeobachter sein und sagen, gucke ich mir alles von oben an, das ist ja toll, das fließt so vorbei. Radsport ist toll.
Ich würde sogar so weit gehen an der Stelle, Flo, dass wir, weil wir haben schon 1:10 auf dem Tacho hier, dass ich so weit gehen würde, dass wir auf jeden Fall das Thema Radsport jetzt an der Stelle beenden hier und einfach mal sagen, also ich glaube, das war schon eine der spannenderen Folgen hier und das wird sehr, sehr gerne gehört, dass wir da auch gerne vielleicht im nächsten Jahr irgendwann mal weitermachen, einen zweiten Teil machen.
Machen wir.
Und dann auch gerne mit Fragen von Hörer und Hörerinnen, dann mache ich irgendwie eine Umfrage irgendwo und dann können die uns fragen nochmal genau zu dieser, dass wir nochmal über diese ganzen Themen, die wir geredet haben, egal ob Fragen an dich, an mich und das Thema an sich, dass wir da das dann einfach nochmal weiterführen. Damit es jetzt keine Riesenüberlänge bekommt und weil ich auch noch andere Fragen habe, ist das Thema Radsport jetzt hier beendet. Aber nochmal auf dich persönlich zurückzukommen, weil ich da einfach, das finde ich, ich finde, wir sollten auch einen deutlich positiveren Ausgang aus dieser Folge haben. will ich einfach nochmal kurz vorlesen, dass du hast sowohl jegliche Handball-WM als auch EM kommentiert, unter anderem die WM-Finals 2007, als die deutsche Handball-Männer-Nationalmannschaft Weltmeister geworden ist, als auch den EM-Titel 2016. Du warst beim Fußball bei der WM 2018 dabei und bei der EM 2021, kann ich mich sogar noch daran erinnern, dass du direkt von der EM dann zur Tour gekommen bist dieses Jahr. Ich persönlich kann mich sehr gut an das DFB-Pokalfinale erinnern, was du dieses Jahr kommentiert hast. Ich habe auch herausgefunden, dass du schon bei 6 Olympischen Spielen als Kommentator dabei warst. Deswegen lass uns vielleicht die letzten Schlussminuten noch da ein bisschen mehr drüber reden. Wie muss man sich das vorstellen als Kommentator, wenn man zum Beispiel das WM-Finale 2007 kommentiert?
Ich muss für mich immer das Gefühl haben, ich bin so gut vorbereitet, wie es nur irgend geht.
Ja.
Ich muss mit der totalen Sicherheit, ich vergleiche es mal mit einem Spicker in der Schule, der muss sitzen, mussten gar nicht rausholen. Ich habe in meiner Vorbereitungsmappe bei einer Tour de France-Etappe, die lange ist, oder beim WM-Finale viel Papier drin, dass ich alles selbst beschrieben habe und abgespeichert. Wenn es dann in der Mappe drin steckt, brauche ich es meistens gar nicht mehr. Es ist eine Gewissensberuhigung, das Maximale an Vorbereitung rauszuholen. In diesem Jahr musste ich sehr strukturiert sein. Bis Ende Mai war klar, muss meine Tour de France-Vorbereitung, also Strecke, ja, Kultur, ja, und so Kram, ja, Historie, das muss sitzen. Und danach mache ich die Vorbereitung auf die EM-Spiele, die schon feststanden, also die Vorrundenspiele. Es ist schon... Also ich sitze auch bis nachts um 3 dann im Hotelzimmer und bereite mich auf sowas vor, ja. Und ich bin jemand, der ganz gerne mit Vorlauf in eine Halle beispielsweise geht. 2007 das WM-Finale. Ich war in der Halle, da war, glaube ich, das Putzkommando noch drin. Die Halle war noch nicht geöffnet. Dann nehme ich meinen Arbeitsplatz ab. Ich will, dass der Monitor an der richtigen Stelle steht. Ich brauche keinen Stuhl, sondern ich brauche eine Kiste, um höher zu sitzen. Das ist auch so ein Tick, den ich da habe. Einfach um mehr Druck in der Stimme zu haben, sitze ich gern erhöht. Nicht um mich selbst zu erhöhen, sondern einfach um ein besseres Gefühl zu haben. Und dann warte ich ab, bis eine Halle aufgeht. Also bis die Zuschauer reinströmen. Das war bei der EM-Finale 2016 in Polen, genauso wie bei der Handball-WM 2007 in Köln. Da waren 23.000 Zuschauer. Ich möchte spüren, mit welcher Erwartungshaltung die Menschen reinkommen. Ich möchte mich darauf einlassen. Ich möchte in dieser Welle im Prinzip mit sein. Ja. Und das Schöne an mir ist, oder nicht an mir, sondern an meinem Job, ich bin kein Moderator.
Ja.
Ich bin kein Michael Antwerpes, ich bin kein Alexander Bommes, keine Jessie Wellmer oder keine Esther Sedlacek. Mich kennt man nicht.
Ja.
Vielleicht vom Namen. Das vielleicht, ja,
beim Handball
und die Stimme, aber man kennt mein Gesicht nicht. Ich bin relativ unbekannt und deshalb kann ich mich gut unter das Volk da mischen und spüren, mit welcher Erwartungshaltung gehen die rein und lass mich davon so ein bisschen animieren auch. Und dann gehe ich auch richtig ab und gehe da richtig mit, ja, emotional. Ja, ja. Wichtig dabei ist, fair zu bleiben in der Beurteilung. Der Gegner muss mit Respekt behandelt werden, mhm, und wenn er besser ist, muss das auch unbedingt erwähnt bleiben und werden. Und wenn die Schiedsrichter zugunsten der deutschen Mannschaft pfeifen, dann muss man das auch sagen, dass sie einfach scheiße pfeifen, aber ja, zugunsten unserer Mannschaft. Ich habe übrigens kein Problem mit dem Wort uns, ja, mit unserer Mannschaft und unserer Nationalhymne, nee, ohne dass ich da Nationalist wäre, das ist ja völliger Quatsch. Und deshalb sind solche Sachen, sich darauf einzulassen auf dem Sportevent, total wichtig. Und deshalb hat es für mich auch so eine besondere Bedeutung, eine Tour de France-Etappe abzufahren. Ja, ja, das einzuatmen. Ich mache es an einem Beispiel jetzt noch fest, als zum Schluss, das verdanke ich damals Uwe Peschel, der war damals an meiner Seite, als wir eine Etappe nach Verbier abfuhren und der Wind stand oben an diesem Berg und haben an jeder Kurve angehalten, an jeder Kehre und irgendwann haben wir den Finger ausgehalten und hier ist der Rückenwind. Hier wäre eigentlich die richtige Möglichkeit zu attackieren. So hat er mir es gesagt. Ich habe ihm total vertraut und habe auf diese Kurve oder Kehre 8 oder 6, keine Ahnung, hinkommentiert. Und genau da kam der Angriff und er führte ins gelbe Trikot. Wahnsinn, ja? Was man dann auch wieder aufsaugt, ja, was ich vorher nie, hätte ich nie so den Fokus drauf gelegt. Ja? Auf Grashalme. Doch, das mache ich inzwischen. Und deshalb dieses Einsaugen, und das ist egal, ob das eine Radstrecke ist oder eine Halle oder ein Stadion, da nimmst du das raus, das musst du aufsaugen und das dann wieder rauslassen, wenn die Übertragung beginnt. Das macht für mich den Reiz im Sportkommentieren aus.
Ja, also ich glaube, ein besseres Schlusswort finden wir nicht. Bei mir kommt das, glaube ich, genauso an. Und wie ich gesagt habe, wir werden das wirklich so machen. Wir machen nochmal einen zweiten Teil irgendwann später. Wahrscheinlich nächstes Jahr wird es dann werden. Und die Zuhörer und Hörerinnen können ihr sehr, sehr gerne dann Fragen schicken. Wir haben ja jetzt wirklich, auf meiner Liste waren eigentlich noch ein paar Themen, aber wir haben einfach so viel geredet zum Thema Olympia oder Fußball, Handball, haben wir jetzt gar nicht so viel geredet. Vor allen Dingen um das Thema Radsport, was ja auch in diesem Podcast so sein sollte. Sehr, sehr viel, aber ich glaube, selbst da gibt es noch offene Fragen. Und ich bedanke mich jetzt schon sehr, sehr herzlich bei dir für diese tolle Folge. Ich schließe meine Folgen meistens mit einer ganz klassischen Rubrik, die kriegt jeder vor die Nase gesetzt. Die Rubrik heißt Radsport verbessern. Wenn du jetzt eine Sache in diesem Sport sofort ändern könntest, sei es eine Regel, sei es irgendwas, was dich stört oder was du noch nie verstanden hast, was würdest du am Radsport verbessern?
Ich würde am Radsport verbessern, dass die Veranstalter von Radrennen viel mehr auf die aufpassen, um die es wirklich geht, nämlich die Radsportler. Es ist ihr wichtigstes Gut, das sage ich beim Handball immer, wenn wir darüber reden, dass viel zu viel gespielt wird, dass die Spieler völlig überlastet sind, Verletzungen haben, dann kann ich an die Radsportveranstalter nur appellieren, hört auf euer wichtigstes Gut. Das sind die Radsportlerinnen und die Radsportler. Lasst sie nicht rasende Abhänge ins Ziel runterbrettern. Ja, setzt sie keinen Gefahren aus, sondern hört auf sie. Es gibt viel an Unfällen zu vermeiden. Nicht alles. Es ist ein gefährlicher Sport. Ihr nehmt das Risiko selbst mit in Kauf. Aber ich würde mir wünschen, dass man den Radsport safer macht, indem man auf die hört, die drauf sitzen auf dem Rad. Und das seid ihr. Das würde ich sofort verbessern.
Danke dir, Flo, für die Folge. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Danke auch.